Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache.
So, wie war dein Bildungsweg?
Also das ist ganz ähnlich wie hier in unserer Vorstellungsrunde. Ich habe mal Germanistik studiert mit Kunstgeschichte zusammen. Und danach habe ich eigentlich die Nase voll gehabt von den ganzen akademischen Bereichen, viel rumgejobbt. Und als ich mal wieder einen Berufswechsel hatte, habe ich mir überlegt, was kannst du denn noch so alles? Ich habe gedacht, Mensch, du hast doch mal Deutsch studiert, vielleicht könntest du ja Deutsch auch unterrichten. Und dann habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, ich würde gerne ein Praktikum mal machen, würde mir das gerne mal angucken. Und am nächsten Tag hatte ich den Job. Also so war dann der Einstieg. Und ich muss auch sagen, alles, was ich mir an Kursen gesucht habe oder gefunden habe, das ist eigentlich alles durch Eigenakquise auch entstanden. Also die in den Zeitungen findet man kaum eine Stelle Deutsch als Fremdsprache oder Zusatzsprache. Es ist eine ganz andere Tätigkeit, als wenn man sich zum Beispiel als Buchhalterin bewerben wollte. Es geht immer eigentlich darum, man muss sich Arbeitgeber, Auftragsgeber selber suchen. Ja, und da bin ich jetzt auch geblieben. Also ich habe noch viele andere Sachen gemacht, aber das kommt ja vielleicht noch.
Ja, und seit wann bist du da?
Das war 92, dass ich da eingestiegen bin.
Also 21 Jahre. Ungefähr.
Ja.
Okay, gut. Welche Erfahrungen während deines Studiums und deiner Berufstätigkeiten waren wichtig, um Sprachlehrerin für Deutsch als Fremdsprache zu werden?
Na, im Studium war ich als Tutorin tätig. Das heißt, ich habe schon erstmal ausprobiert, Lerninhalte weiter zu vermitteln. Aber ich muss sagen, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, wenn man Deutsch als Zusatzsprache hier unterrichtet. Es ist was völlig anderes. Aber es hat natürlich geholfen, erstmal mit kleineren Gruppen zu arbeiten. Ich habe danach auch noch viele Gruppen gemacht, Gesprächsgruppen geleitet. Also ich denke, diese Gruppenarbeit war eine ganz wichtige Voraussetzung für mich jetzt persönlich, um in den Bereich einzusteigen.
Welche Fortbildungen hast du besucht?
Das ist das Interessante gewesen eigentlich damals. Ich bin ohne Zusatzausbildung eingestiegen. Es war damals sogar so, das könnte sogar zum Teil heute noch so sein, dass man einen Kurs haben muss, um eine Fortbildung machen zu können. Das war damals der UPS-Schein, das Unterrichtspraktische Seminar. Heutzutage ist das, was hier schon öfter angesprochen wurde, mit dem Zertifikat, mit der Grundbildung, dem Grundbildungsschein, den man machen sollte, den man haben sollte, wenn man jetzt unterrichtet, weil man zu bestimmten Kursen nur Zugang hat, wenn man diesen Schein hat. Ja, es kommen natürlich immer Fortbildungen dazu. Also es ist hier eine ganz luxuriöse Ausbildungssituation eigentlich, wo es auch viele Fortbildungen gibt, die nichts kosten in Berlin jetzt.
Mit welchen Plänen oder Ideen hast du begonnen?
Na, erstmal ausprobieren. Also ich hatte da noch gar keinen Plan und wusste nicht, was da mal draus werden würde. Ich habe einfach angefangen zu unterrichten und dann hat es sich entwickelt.
Deine erste Stelle, dein erster Auftrag, dein Einstieg, welche Arbeits- und Lernsituation hast du vorgefunden?
Also das war ein freier Träger und das war eine Arbeit mit hauptsächlich Jugendlichen. Und Jugendlichen, die jetzt als Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsrecht hier in Berlin gestrandet sind, die, bevor sich diese Situation klären würde, erstmal Deutsch lernen sollten, beziehungsweise die Möglichkeit hatten, Schulabschlüsse nachzuholen, damit sie überhaupt eine Chance hier haben, konnten Fuß zu fassen. Das heißt, es war der Bereich Deutsch als Fremdsprache oder Zusatzsprache. Es war aber auch sowas wie Mathe oder Englisch oder was man halt für Schulabschlüsse braucht. Und es war noch die Zeit, ja, wo sich alle geduzt haben und wo man auch als Kollektiv angefangen hat. Das hat dann aber irgendwann geendet als Kollektiv. Wir hatten plötzlich einen Chef und die Stimmung hat sich sehr verändert. Aber es war eine bestimmte Zeit, wo sich sehr viele Projekte gegründet haben.
Weißt du noch, aus welchen Ländern diese Flüchtlinge kamen? Also was für Muttersprachen gesprochen?
Also Afghanistan war da, Äthiopien, es war verschiedene afrikanische Länder. Da war sehr viel Migration in der Zeit, war Kriegen, waren viele Kriege. Das sind so die, die mir jetzt erstmal in Erinnerung geblieben sind. Also man hat ja so einzelne Schüler, die einem dann wieder einfallen.
Mhm. Ja. Wie hast du deinen jetzigen Arbeitgeber gefunden?
Ja, das war dann der Wechsel vom Projekt zur Volkshochschule. Also weil ich auch mir auch gesagt habe, ich würde gern in der Volkshochschule tätig werden. Und ich habe dann den Kurs einer Kollegin übernommen. Und darüber bin ich dann an die Kurse in der Volkshochschule gekommen und ja, habe mich dann zu meinem festen Kurs hin entwickelt sozusagen.
Welche Stolpersteine hast du überwinden müssen? Welche Umwege hast du genommen? Gab es Ungeplantes, Überraschendes?
Ja, große Frage, ne? Es gab eigentlich vorher viel mehr Unwägbarkeiten und Unklarheiten. Also es hat mich eigentlich sehr überrascht, dass ich da einen festen Ort gefunden habe. Und Stolpersteine, ja, das hat natürlich mit der beruflichen Situation auch zu tun, dass man also damals zum Beispiel ohne Verträge arbeiten musste. Das heißt, man konnte eigentlich jeden Tag den Kurs auch wieder weggenommen bekommen. Das war also auch immer eine schwierige Situation. Wie geht's weiter? Es war eigentlich nie so die Sicherheit, ich habe jetzt einen festen Job und jetzt bleibe ich auch da. Das sind natürlich immer so Stolpersteine. Und es war natürlich die Wechsel von den Trägern zur Volkshochschule ging auch nicht so ganz ohne Probleme ab.
Okay, kommen wir zu den Arbeitsinhalten. Mhm. Bitte beschreibe einen typischen Arbeitstag. Wie ist es optimal? Was kann schiefgehen?
Ja, es ist immer anders, als man denkt. Also ich habe mir eigentlich abgewöhnt, mit einem festen Konzept morgens in den Unterricht zu gehen, weil es sowieso eine andere Situation ist, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist aber jetzt speziell der Bereich, in dem ich tätig war. Das ist auch eigentlich eine ganz wichtige Sache. Es hängt wirklich von den Kursen, von dem Träger, von der Klientel ab, wie ein Kurs aussehen kann. Also wenn ich einen Integrationskurs mache, bin ich sehr getaktet. Dann muss ich in 5 Wochen einen bestimmten Stoff durchziehen und die Teilnehmer auch alle mitnehmen, dass die da auch ankommen, wenn irgend möglich. Das heißt, ich muss wirklich das Buch abarbeiten, bestimmte Themen durcharbeiten. Das heißt, ich kann gar nicht so viel abweichen und zum Beispiel Spiele machen oder mal rausgehen. Das sind alles so Sachen, die kann ich mir in meinem, also im jetzigen Zustand, kann ich mir die leisten, weil ich einen sogenannten Elternkurs mache. Also ich arbeite mit Eltern, mit ausländischen Eltern, deren Kinder an der Grundschule sind, an der ich auch arbeite. Das heißt, die bringen die Kinder in die Schule und dann kommen sie zu mir in den Deutschkurs. Und die Kinder können mich auch durchs Fenster sehen oder können ihre Eltern auch durchs Fenster sehen und mal winken. Also da habe ich sehr viel Freiheiten, weil die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen mit den unterschiedlichsten Vorkenntnissen. Es sind Teilnehmer dabei, die sind nicht alphabetisiert oder es stellt sich im Laufe des Kurses heraus, dass sie vielleicht nur Druckbuchstaben lesen können, aber keine Schreibschrift. Also es gibt unendlich viele Varianten, auf welchem Niveau die Teilnehmer mit mir Deutsch sprechen und wo ich sie abholen muss oder kann. Ja. Das heißt, es kann auch jemand in der Tür stehen und braucht eine Beratung. Dann muss ich die Teilnehmer beschäftigen oder etwas in petto haben, damit ich auch parallel die Beratung machen kann. Und das heißt, es ist immer wieder überraschend jeden Tag, wie es eigentlich dann wirklich aussieht. Heute war es so, ich habe eben vormittags den Elternkurs gehabt. Dann habe ich einen Medienkurs, also einen Computerkurs für die Eltern mit einem anderen Lehrer gehabt. Dann konnte ich zwischendurch jetzt schwimmen gehen und heute Abend hatte ich diese Veranstaltung hier. Ist aber vielleicht nicht typisch. Ja.
Also das Typische ist offenbar, dass es untypisch ist.
Dass es immer wieder anders ist und auch Kollegen ganz andere Erfahrungen machen können, als ich das mache.
Wie sind deine Rahmenbedingungen? Ja. Welche Gestaltungsspielräume hast du?
Habe ich im Grunde schon ein bisschen angedeutet. Also in einem Kurs, also es gibt viele Kurse, die sehr frei aufgebaut sind. Also je weniger Verpflichtungen das gibt seitens eines bestimmten Trägers oder zum Beispiel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, desto freier bin ich auch in der Gestaltung. Also es gibt Kollegen, die arbeiten ehrenamtlich mit Flüchtlingen ganz viel. Die haben eine 2:1 Betreuung, also zwei Lehrer auf einen Teilnehmer. Die können mit denen machen, was sie wollen, aber es ist nicht bezahlt, ne? Es ist ehrenamtlich. Also das ist eine Variante. Die andere Variante ist, was ich schon erzählte, der Integrationskurs, da wo ich ganz genau eine Anzahl von Stunden habe, in denen die Teilnehmer die B1-Prüfung machen müssen. Und da ist es natürlich meine Aufgabe, das wirklich, die Teilnehmer wirklich in dieser Stundenzahl auch dahin zu bekommen, dass sie an dieser Prüfung teilnehmen können.
Kannst du erklären, was die B1-Prüfung ist?
B1-Prüfung, also es gibt ein bestimmtes Stufensystem des europäischen Referenzrahmens. Der stellt sicher, dass ich jede Sprache, die ich hier in Europa lerne, mit demselben, unter denselben Kriterien lerne. Also da sind diese Stufen definiert und B1 ist eben schon also ein mittleres Niveau, wo man sagt, damit kann man auch berufstätig werden hier in Deutschland und man kann sich gut sprachlich ausdrücken, kann kleinere Texte schreiben.
Danke. Arbeitest du im Team?
Dozenten sind eigentlich meistens Einzelkämpferinnen oder Einzelkämpfer. Das heißt, wir sind ja auch Freiberufler. Das ist also sozusagen meine eigene Firma, meine eigene Tätigkeit. Und es gibt zum Teil Konkurrenzsituationen mit Kollegen und Kolleginnen. Es gibt aber auch Zusammenarbeit. Also ich habe im Teamteaching gearbeitet. Das wird leider kaum noch bezahlt. Mit dem Computerlehrer zum Beispiel habe ich wieder eine Teamteaching-Situation. Und ich habe auch das große Glück, dass wir Elternkurslehrer in unserem Bezirk uns sehr gut vernetzen miteinander, sehr gut ergänzen, absprechen und dass wir sehr viel Freiheit haben, das auch miteinander die Abläufe zu gestalten. Und das ist aber nicht in jedem Bezirk in Berlin möglich.
Was ist besonders schwierig bzw. anspruchsvoll an deiner jetzigen Tätigkeit?
Ja, es ist eigentlich die Schwierigkeit, dieser Vielfalt gerecht zu werden. Also zur gleichen Zeit eben akademisch ausgebildete Teilnehmer zu haben und Analphabeten in einem Kurs. Das ist sehr anspruchsvoll und was auch anspruchsvoll ist für jemanden, der studiert hat, man muss auch in der Lage sein, sich selber runterzutakten oder von dem akademischen Niveau auf das wirklich aktuelle, sprachliche, einfache Niveau runterzubringen. Und das heißt, es ist immer von der Klientel sehr abhängig, wie man sich ausdrückt, welche Inhalte man vermittelt. Und ich finde, also viele Kollegen sagen mir, deinen Job könnte ich nicht machen. Wir sind gewohnt, die Leute, also mit Studenten zu arbeiten, mit Akademikern zu arbeiten. Du hast ja da Frauen, die das nicht haben und da wüssten wir gar nicht, wie sollen wir damit umgehen. Also man muss dafür auch daran auch eine Freude haben. Ja.
Was sind gute, förderliche Arbeitsbedingungen? Beziehungsweise wodurch fühlst du dich behindert, eingeschränkt oder gestört?
Naja, es sind zum Teil die räumlichen Gegebenheiten. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, wo man jetzt wirklich beruflich tätig ist, aber viele Sprachschulen haben also nun nicht gerade die angenehmsten Räume und die bestmögliche Ausstattung. Man arbeitet ja nicht in der freien Wirtschaft, wo man Beamer hat und Whiteboards und alles Mögliche. Das habe ich alles nicht. Also ich arbeite tatsächlich noch mit Tafel und Kreide. Ja, ja, natürlich, was du auch schon angesprochen hattest, die Bezahlung ist eine Sache, wo man ja gucken muss, wie kommt man damit klar. Es wird zum, also was ich so recherchiert habe, zwischen 15 bis 25 Euro die Unterrichtseinheit bezahlt in Berlin und Umgebung. Und das Unterrichtseinheit bedeutet 45 Minuten, also eine Viertelstunde wird dann als Vorbereitungszeit praktisch indirekt noch mitbezahlt. Also das ist immer auch wichtig, wenn man guckt bei Angeboten, ist, wird die Zeitstunde bezahlt oder wird die Unterrichtseinheit bezahlt. Und man muss bedenken, als Freiberuflerin sind alle sozialen Abgaben mir selbst überlassen. Das heißt, ich habe keinen Arbeitgeber, der mir 50% dazu zahlt, sondern ich bin eben wie eine andere Selbstständige selbst dafür verantwortlich, meine Altersvorsorge zu regeln, meine Krankenversicherung zu regeln und zu bezahlen. Und ja, das muss man auch eben erstmal hinkriegen.
Gab es im Laufe der Zeit Veränderungen bezüglich zum Beispiel Status, Arbeitsanforderungen, Verantwortlichkeiten, Arbeitszeiten?
Als ich angefangen habe, bin ich mit dem Abendkurs eingestiegen. Das ist so der ungeliebte Kurs. Und das ist klar, wenn man irgendwo neu einsteigt, kriegt man erstmal das, was die anderen abgegeben haben. Das hat sich natürlich verändert, weil ich mir dann meine Lieblingszeiten mit der Zeit auch aussuchen konnte. Also da kann man sich natürlich verändern. Statusmäßig weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welchen Status wir als Deutschdozenten eigentlich haben. Wie gesagt, ich habe mich sehr mit dieser Freiberuflichkeit identifiziert. In dem Moment, wo jemand sagt, ich würde eigentlich lieber eine Anstellung haben, ich suche eine Stelle, ist da sicherlich immer eine Unzufriedenheit da. Und sollte man dem eigentlich dann auch nachgehen, wo kann ich eben meine Stelle, die mir vielleicht die Existenz sichert, finden und ergänzend vielleicht dazu Deutschkurse machen? Weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig beantwortet habe oder ob ich schon auf einem anderen Pfad gekommen bin.
Ja. Hast du Verantwortlichkeiten noch als Stichwort?
Ja.
Das ist ja schon seit vielen Jahren. Ja. Was hat sich da in dem Feld verändert für dich?
Verantwortlichkeiten habe ich natürlich gegenüber meinem Träger als erstes. Ich habe natürlich die Verpflichtung, die Listen gut zu führen und dergleichen. Das ist sehr anspruchsvoll, wenn es gegenüber dem Bundesamt gemacht werden muss, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, weil die sehr genau festlegen, wann die Teilnahme zu bestätigen ist. Die ist also zweimal im Kurs zu bestätigen, dass jemand anwesend ist und welche Ausnahmen das gibt, wenn jemand krank ist. Da werden wir also ständig darauf hingewiesen. Es gibt Verantwortlichkeiten mit dem Datenschutz natürlich. Ich habe natürlich auch eine Verantwortlichkeit gegenüber den Teilnehmern, dass die einen guten Deutschkurs bekommen. Ich sitze zusätzlich eben in der Grundschule, das heißt, ich habe gegenüber der Schule, muss ich natürlich auch rechtfertigen, was ich da tue, ob da wirklich die Eltern gut betreut werden, ob die Elternthemen, die jetzt für die Schule interessant sind, ob die da auch irgendwie einfließen können. Und ja, wie gesagt, es ist auch das Bundesamt noch da, das zur Not eben auch kommt und in den Kurs und fragt, ist das wirklich alles korrekt abgezeichnet worden und gehandhabt worden, weil die Schulen verlieren darüber Geld. Das heißt, die Volkshochschule möchte natürlich auch, dass ich da bestimmte Regularien einhalte. Und als Freiberuflerin habe ich natürlich auch noch gegenüber Finanzamt und den anderen Ämtern meine Verantwortlichkeiten.
Was gefällt dir und was wünschst du dir anders?
Ja, also mir gefällt erstaunlicherweise immer noch sehr viel an dem Bereich, weil ich mich einfach sehr für andere Menschen interessiere und sehr inspiriert werde durch die Ideen und die Lebenswege, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mitbringen. Das ist, macht mir immer noch Spaß, was mich selber erstaunt. Was ich mir anders wünsche, ja, ich würde gerne ein bisschen bessere Ausstattung haben. Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich so viel Freiheit habe. Also ihr hattet vorhin in der Vorstellungsrunde gesagt, erste Staatsexamen, zweite Staatsexamen. Ich bin immer ganz froh, dass ich keine Teilnehmer habe, die zu mir kommen müssen. Also die verpflichtet sind, wie jetzt Kinder, die eine Schulpflicht haben, die das machen müssen, zu mir kommen die Leute wirklich freiwillig, weil sie was lernen wollen. Und das ist für jemanden, der unterrichtet, eine geniale Situation, weil die möchten was von mir und ich kann es ihnen geben, weil ich die Kenntnis davon habe. Also das ist immer noch sehr schön.
Hast du mehrere parallele Jobs?
Ja, also ich habe keine Anstellung. Einige Kollegen haben den Luxus einer halben Stelle und geben Kurse dazu. Es gibt die verschiedensten Variationsmöglichkeiten. Ich habe mich versucht, sehr noch in andere Bereiche hinzuentwickeln. Also die Kurse, die wir zum Beispiel hier bei Cobra noch machen, im Bereich Coaching, im Bereich Erwachsenenbildung, habe ich einiges gemacht. Und ich habe gedacht, das würde eigentlich irgendwann das Deutsch als Fremdsprache ablösen. Und erstaunlicherweise ist es nicht so passiert, sondern diese Deutschkurse sind mir erhalten geblieben. Und das andere nimmt gerade jetzt so in meinem Alter wieder ein bisschen mehr ab.
Kannst du Beruf und Privatleben gut vereinbaren? Wie sieht deine Work? Hast du eine gute Work-Life-Balance?
Na, ich bin ganz zufrieden. Das hängt aber davon ab, wie viel muss man wirklich arbeiten, um seine Miete, um seine Versicherung, seine anderen Kosten reinzukriegen. Also wenn ich jetzt davon ausgehen müsste, 3 Kurse pro Tag zu geben, dann wäre ich sicherlich ausgebrannt. Also es gibt Kollegen, die schlafen in der Pause unterm Tisch, weil sie so viel Kurse hintereinander geben. Und ich denke mal, das ist auch für die Teilnehmer keine tolle Situation, wenn sie da so abgehakt werden jeden Tag. Also da gibt es dann auch Burnout, aber sicherlich nicht so viel wie bei normalen Schullehrern, die, denke ich, eher ausbrennen, als ich das tue in meiner Situation. Aber das hängt wirklich von den Gegebenheiten ab. Wie viel muss ich arbeiten, um das Geld so einzukriegen und vor allen Dingen auch, um eine Sicherheit zu haben, wenn ich krank werde? Also das war am Anfang nicht so klar, jetzt kann ich damit ein bisschen entspannter umgehen. Und ich nehme mir auch immer Zeit eben für Sport und für andere Sachen, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wenn man vor einer Klasse steht oder vor Gruppen oder vor Teilnehmern, man muss auch gut bei sich selber sein.
Gut, danke schön. Wir kommen jetzt zu Informationen zum Beruf, also Informationen eher allgemeiner Art. Die erste Frage, wie wird man DAF-Lehrerin? Wie sind die Einstiegsvoraussetzungen?
Ja, hier angesprochen wurde ja schon dieses Zertifikat. Ich weiß nicht, wie es sich gerade im Moment nennt. Das wurde mal als Grund- oder Basisqualifikation DAF-DATS benannt, woraufhin wir auch alle protestiert haben, weil wir ja schon zum Teil 20 Jahre arbeiten in dem Bereich. Und keine Basisqualifikation mehr brauchen. Ich nehme an, das heißt jetzt Zertifikat. Helga, du hast das, glaube ich, recherchiert. Zusatzqualifikation, okay. Die wird von verschiedenen Sprachschulen angeboten. Das Goethe-Institut oder Berlin Prolog.
Und eine Volkshochschule.
Ja,
das steht nachher auf der Linkliste, die ich
genau. Und ich denke, das ist heutzutage die Voraussetzung, weil nur mit der kann man Integrationskurse machen. Und da ist der Bedarf eigentlich am größten, auch wieder neue Lehrer ins Kollegium zu holen. Also da machen, ich wohne in Neukölln, macht eine Sprachenschule an der anderen auf. Und das sind meistens Integrationskurse, die da stattfinden. Was man zusätzlich braucht, wenn man Prüfungen abnimmt, das sind natürlich auch Prüferlizenzen, die man erwerben kann oder erwerben sollte. Und es ist gut natürlich, wenn man ein Studium DAF-DATS hat, dann braucht man auch diese Zusatzqualifikation nicht. Ansonsten, denke ich, ist die Grundvoraussetzung mittlerweile.
Kannst du noch mal den Unterschied DAF und DATS erklären?
Ja, also Deutsch als Fremdsprache, ich glaube, das wurde hier auch schon benannt, ist eigentlich, wenn man eine Sprache im Ausland lernt. Also Germanistik zum Beispiel in Polen studiert, das wäre Deutsch als Fremdsprache. Das andere DATS ist dieses Deutsch als Zusatzsprache oder als Zweitsprache. Da streiten sich immer wieder die Geister. Es stimmt eigentlich auch nicht, weil die Menschen, die hier in Deutschland Deutsch lernen, oft schon 2, 3, 4 Sprachen sprechen. Und es kommt jetzt noch eine Sprache dazu. Es ist aber auch eine Fremdsprache. Also es ist ein Versuch, das gedanklich zu trennen, weil es auch verschiedene Arbeitsfelder sind, ist aber nicht unumstritten.
Welche Vorbildungen sind sinnvoll? Was ist für Quereinsteigerinnen oder Schrägeinsteigerinnen zu bedenken?
Also ich habe mich natürlich auch gefragt, wie wäre es, wenn ich jetzt in dieses Arbeitsfeld einsteigen wollte? Eine gute Voraussetzung ist sicherlich, dass man Erfahrung aus anderen Berufen oder aus anderen Bereichen mitbringt und das auch gut präsentieren kann. Also gesucht werden meines Erachtens auch Spezialistinnen, Spezialisten, die zum Beispiel sich mit Phonetik auskennen, weil nicht alle Deutschlehrer sind da in dem Bereich sehr beschlagen. Oder Deutsch für den Beruf. Wer eine Spezialisierung hat, schon mal Krankenschwester gemacht hat oder im Pflegebereich tätig war, könnte da was kombinieren. Also die Kombination von verschiedenen Fachkenntnissen ist sicherlich eine gute Einstiegsvoraussetzung, um wirklich jetzt punktgenau einzusteigen, wenn sich irgendwo eine Lücke auftut. Ansonsten, ich habe nochmal meinen Chef gefragt, wie sieht es denn aus? Er sagt, es stapeln sich jeden Tag die Bewerbungen so auf seinem Tisch. Das heißt, man muss da irgendwie herausragen oder sichtbar werden oder in persönlichen Kontakt treten. Ich denke, der persönliche Kontakt ist da auch immer noch ganz wichtig.
Weißt du, ob es notwendig ist, dass man schon ein Studium abgeschlossen hat?
Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, wo man eben gerade gebraucht wird. Also wenn ein Träger aufmacht und der hat keinen Dozenten, dann ist das unter Umständen auch ohne Studium gut möglich. Oder wenn man mit Kindern arbeitet und vielleicht dann eher eine Erzieherausbildung hat. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich nicht einstelle, aber also macht sich natürlich immer gut, aber nicht alle haben diesen geraden Lebensweg und es gibt wirklich viele Möglichkeiten für einen Quereinstieg, wenn es gerade passt.
Wie stellt man fest, ob man als DAF-Lehrerin geeignet ist?
Ja.
Was hältst du von Praktika, Hospitationen oder Ähnlichem?
Also man muss es ausprobieren. Es nutzt, das ist ja vielleicht auch das Problem beim Lehrerstudium, immer noch, dass man auf Lehramt studiert und bis man das erste Mal vor den Jugendlichen oder Kindern steht, vergeht eine ganze Zeit und dann ist es ganz anders, als man denkt. Und es gibt viele Möglichkeiten, das auch eben ehrenamtlich auszuprobieren und dann merkt man, ob es einem Spaß macht oder ob es eine Quälerei ist. Ja, also ich würde es ausprobieren.
Wie stellt sich die Altersfrage? Spielt das Alter eine Rolle? Spielt Lebenserfahrung eine Rolle? Und kannst du sagen, wie hoch der Frauenanteil in diesem Feld ist?
Ich habe bei unserer letzten Dozentenversammlung mal hingeguckt. Ich würde sagen, es waren ungefähr 30, 40 Lehrer anwesend und 4 davon waren Männer. Also es ist ein Frauenbereich. Ja.
Die Altersfrage.
Die Altersfrage. Meintest du jetzt fürs Unterrichten oder für den Quereinstieg?
Worauf legen Arbeitgeber Wert? Gucken die darauf, dass vielleicht eher Leute sind Mitte 20 oder hat man auch noch mit Mitte 40 eine Chance einzusteigen? Was ist da deine Einschätzung? Was denkst du?
Also es kommen immer wieder Kolleginnen dazu, die jetzt nicht mein Alter haben, also weit über 50, aber die in 30ern, 40ern sind, ist durchaus möglich. Ist ja auch ein Beruf, wo ich auch durchaus eine Kollegin habe, die über 65 ist. Also es gibt auch welche, die dann noch weiter tätig sind. Was jetzt ein Arbeitgeber wirklich bevorzugt, worauf er achtet, ob es auch die Auslandserfahrung ist oder das Alter, kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass meine Generation Lehrer langsam sich in die Rente verabschiedet und dass einfach sehr viel also Möglichkeit ist, dort einzusteigen. Und die Kolleginnen, die ich da gesehen habe, die jetzt neu dabei waren, die waren, also zwei waren, würde ich sagen, in den 30ern und ein Kollege ist in den 40ern, der neu dazugekommen ist. Ja. Lebenserfahrung ist natürlich immer ganz gut, wenn man was mitbringen kann, noch was Zusätzliches, kann das sicherlich was sein, womit man punkten kann.
Wie sehen die Perspektiven in dem Beruf aus? Die Karrieremöglichkeiten? Gibt es einen Stellenmarkt? Wie wichtig ist Vernetzung, Networking?
Ist wichtig. Ich glaube, also es kommt sicherlich bei vielen von uns zu kurz, das Networking. Weil eben jeder eigentlich so für sich alleine dasteht, sich zu orientieren. Es gibt natürlich Möglichkeiten, also Dozentenversammlung, Vollversammlung Berliner Dozenten. Es gibt natürlich die ganzen Freiberufe, Freiberufler, Freiberuflerinnen, wo man sich vernetzen kann. Aufstieg, das ist so eine Sache, das liegt sicherlich auch bei jeder Einzelnen, wo man hin will, wo sich was auftut im Verwaltungsbereich. Also sind Kolleginnen viel in die Verwaltung dann gegangen? Ist das möglich, in andere Bereiche dann zu wechseln mit der Berufserfahrung? Aber es ist keine Karriereleiter, die man damit besteigt, wenn man anfängt, als Deutsch, als Fremdsprachler, als Kursleiterin zu arbeiten in dem Bereich. Man besteigt, also man kann eigentlich auf einem Niveau sich vielleicht lange halten, aber man muss sich trotzdem die Frage stellen, wo will ich eigentlich hin?
Die Frage der Bezahlung?
Ja, hat man schon angeschnitten, ja. Wie gesagt, zwischen 15 und 25 Euro Unterrichtseinheit.
Und das bedeutet wahrscheinlich, dass man die Vor- und Nachbereitung nicht bezahlt bekommt.
Genau.
Es wird nur genau. Die Unterrichtseinheit
bezahlt. Es wird nur der reine Unterricht bezahlt und wenn ich krank werde, dann wird mir gar nichts bezahlt, dann ist das mein persönlicher Ausfall. Das ist natürlich so eine Sache, die immer wieder hier auch gefordert wird von der Dozentenschaft, dass wir im Krankheitsfall eine Bezahlung bekommen. Da scheint sich auch gerade was zu tun, aber im Moment ist es noch nicht so, dass man da Ausfallgeld bekommt. Es gibt sicherlich, wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet, dann werden die Honorare natürlich in einen ganz anderen Bereich gehen. Ja, wenn man als Coach auftritt oder als Kulturvermittler für Arbeitnehmer, die jetzt nach Deutschland kommen, die sehr hoch hier einsteigen, dann hat man natürlich auch andere Honorarforderungen, die man stellen kann. Aber das liegt dann sicherlich daran, wie man das selber aushandelt.
Wie ist das Verhältnis von Freiberuflerinnen und Angestellten in diesem Berufsfeld? Wie unterscheiden sich Freiberufler und Angestellte?
Also ich weiß eigentlich gar nicht von Angestellten, Lehrern, Kursleitern. Es ist ein Bereich, der klassischerweise dem alten Magister, also dem Lehrer, entspricht, der früher Hauslehrer war. Und jetzt ist man eben Volkshochschullehrer oder Kursleiter an verschiedenen Einrichtungen und wird per se als Selbstständiger gehandelt. Also es gab Versuche, sich einzuklagen auf Stellen, das hat alles nicht funktioniert. Und die Gewerkschaften haben das jetzt auch erkannt. Also Verdi zum Beispiel unterstützt eben Honorarkräfte in ihren Forderungen und versucht, dass da eben sich mehr auch ein Bewusstsein entwickelt, was das für eine Situation für Honorarkräfte ist mit oft sehr geringem Einkommen. Also die angestellten Lehrer und die verbeamteten Lehrer, die sich eher bei der GEW aufgehoben fühlen, die haben eigentlich mit uns kaum Berührungspunkte. Das sind eigentlich zwei Welten.
Könnte man denn sagen, dass Menschen, die sagen, sie wollen nicht freiberuflich arbeiten, sie suchen eine Anstellung, dass man denen von diesem Beruf abraten sollte?
Na, wenn sie den Weg finden, dass es da eine Anstellung in dem Bereich gibt, warum sollten sie es dann nicht machen? Also wenn es das irgendwo gibt, wo sich das auftut, warum nicht? Ich kenne nur keinen Bereich, wo es das gibt, aber das muss nichts heißen.
Okay. Ja. Gibt es Unterschiede zwischen DAF-Lehrern, Lehrerinnen im Inland, also im quasi deutschsprachigen Inland und fremdsprachigen Ausland? Wie unterscheidet sich das?
Also ich denke, das sind zwei verschiedene Welten. Das ist auch zwei verschiedene Formen des Unterrichtens. Im Ausland gehe ich ja davon aus, das sind Teilnehmer, die sich für Deutschland interessieren, die entweder hier arbeiten wollen, vielleicht Touristen nicht ganz so viel, aber vielleicht Familie, vielleicht wollen sie umsiedeln. Die haben oft bestimmte Ziele, weswegen sie den Kurs besuchen und sind ansonsten in ihrem fremdsprachlichen Umfeld und erwarten von mir, dass ich ihre Sprache, ihre Muttersprache auch beherrsche, sodass ich ihnen Grammatik und schwierige Sachen in ihrer Muttersprache erklären kann. Also ich muss mein Deutsch praktisch in einer anderen Fremdsprache auch unterrichten können, erklären können, vermitteln können. Hier in Deutschland ist ja alles Schule. Also wenn man hier U-Bahn fährt oder Tomaten einkauft, das ist alles ein Lernfeld, wo die Teilnehmer ihre Spracherfahrungen machen. Und sie kommen oft in den Kurs mit einer Vorstellung schon, was Deutsch ist. Und haben den Wunsch, besser Deutsch zu sprechen, sich hier besser zu verorten, hier besser anzukommen. Aber haben natürlich auch noch ganz andere Lernfelder oder Aufgabenfelder, wie zum Beispiel meine Eltern, die eben mehrere Kinder haben, die sie in die Schule bringen müssen, wo sie für den Haushalt sorgen müssen und so weiter. Das heißt, die haben unter Umständen gar nicht so das zielgerichtete Denken. Und ich kann Ihnen das nur in meiner Sprache erklären, weil ich kann nicht Thai und Koreanisch und verschiedene afrikanische Dialekte, die spreche ich einfach nicht. Und ich kann mich auch nicht nur um einen Teilnehmer kümmern, weil ich mit dem in Englisch parlieren kann und die anderen, die Türkisch sprechen, sitzen dann da und sagen, ach, um mich kümmert sich jetzt hier die Lehrerin nicht. Also ich muss den ganzen Unterricht im Prinzip in Deutsch machen, muss aber versuchen, da Bögen zu schlagen, zu deren Sprachvorstellungen, zu deren Vorkenntnissen, ohne dass ich die Sprache wirklich kann. Und gleichzeitig lernen sie ungeregelt schon überall woanders Regeln, die vielleicht ganz anders sind, als ich sie ihnen erklären möchte. Also das ist, ich würde sagen, das ist ein ziemlicher Unterschied.
Gut, meine letzte Frage. Hast du eine Botschaft an die Zuhörerinnen?
Ach, jetzt hatte ich vorhin eine. Aber ja, ich glaube, ich habe eigentlich das meiste schon gesagt. Also das Ausprobieren ist das eine. Und man muss Freude eben am Kontakt mit Menschen haben. Das ist also die eigene Freude, die man mitbringt und auch das, die Lust, selber was zu lernen von anderen als Lehrer. Das finde ich eine ganz wesentliche Geschichte. Also, dass ich nicht nur denen was beibringen will, sondern dass ich mich immer freue, was sie mir über ihre Kultur, von ihrem Wissen abgeben. Ja, und wer Freude daran hat, für den könnte das ein schöner Bereich sein zum Arbeiten.
Vielen Dank.
Gern geschehen.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.